Und da schreibst du den schönen Satz, der sicherste Ort ist kein Ort ohne Risiko, sondern ein Ort der Lösungen. Mhm. So, und das passt auf so viele Bereiche im Leben, nicht nur für das Immunsystem. Spontan habe ich jetzt, wir haben gerade einen 2-jährigen Sohn, da geht es auch darum, was erlaubt man dem, wie viel Risiken gehen, und man beobachtet natürlich auch viele andere Eltern, und ich glaube, gerade die aktuelle Elterngeneration ist sehr gut darin, Risiken und Gefahren aus dem Leben der Kinder rauszunehmen, weil man vermeintlich denkt, man tut dem was Gutes. Was können wir, Julia, von dem Immunsystem lernen, wie wir auf Risiko und Gefahren vielleicht ein bisschen anders gucken sollten?
Na, gerade was unsere Sicht erstmal aufs Immunsystem angeht, haben wir oft dieses, es muss einfach Gefährliches vermeiden, abwenden, angreifen, ja, Barriere sein und so. Das ist, glaube ich, oft schon, wo es stehen bleibt bei den meisten. Die denken, das ist, was das Immunsystem macht. Und dann ist es auch logisch, dass man sagt, das Stärken, immer stärkeres Immunsystem, weil man will ja, dass alles Böse abgewendet wird.
Killerzellen.
Genau, und ich glaube, da kommt dann, und vielleicht ehrlich gesagt, das ist jetzt mal eine Vermutung, sowas beeinflusst vielleicht auch, wie wir dann Sicherheit in unserem Leben sehen und sagen, alles Schlechte muss abgewendet, schnell vorher weggeschafft oder ne, barrieremäßig von mir ferngehalten werden. Es ist aber halt einfach nicht möglich. Und im Übrigen ist es das ja auch nicht fürs Immunsystem. Es tut da in der Richtung schon alles, was es kann. Nicht immer geht es, aber oft, meistens sogar. Aber wenn man sich anschaut, was ist fürs Immunsystem Sicherheit, dann, also dauernd irgendein Bakterium angreifen ist nicht unbedingt, was da jetzt primär passiert, sondern so die allergrößte Menge der Zellen, die ist neugierig. Die guckt sich uns sehr genau an und baut auf Selbstkenntnis. Sich selber richtig gut zu kennen, ist der relevanteste Teil der Sicherheit beim Immunsystem. Und dann eben auch zu verstehen, welche Bakterien kann ich einfach bestens im Darm sitzen lassen, ohne dass mir das irgendeinen Nachteil bringt, sondern vielleicht einen Vorteil, oder es macht gar nichts. Also dieses Kooperieren mit Hilfreichen ist ein sehr relevanter Teil von Sicherheit. Das Tolerieren von Unschädlichem mindestens genauso wichtig, sonst verschwende ich ja auch unnötig Energie oder drehe Entzündungen los, die mir im schlimmsten Fall einfach nur mehr schaden als nutzen. Und ich glaube, hier würde ich manchmal gerne diese körperliche Perspektive dazu werfen, zumindest anbieten, weil ich für mich in meinem Leben gemerkt habe, oh, da habe ich gar nicht so sehr drauf geachtet, und wenn ich das jetzt mal tue, bringt mir das was. Und ich spüre plötzlich auch eine Art von Sicherheit, die ich noch stimmiger finde, als dieses nur Abwehren, was gefährlich und falsch und schlimm sein könnte. Auch ein wichtiger Teil, aber tatsächlich ein kleinerer, als ich gedacht hätte.
Da steckt ja auch Selbstvertrauen drin, gerade wo du gesagt hast, der Darm, wenn er sich gut kennt, dann ignoriert oder akzeptiert er auch Eindringlinge, die, wo er eben weiß, die können mir nichts anhaben, und nicht chronisch alles, was andersartig, was fremd ist, sofort erstmal abzulehnen.
Genau, vielleicht auch für die Gesellschaft hier und da ein ganz interessanter Punkt. Wir sehen nämlich, wenn ein Körper auf die Art unterwegs ist, der sagt, oh, das ist fremd, das habe ich hier noch nie gesehen, also es ist schlecht, dann greife ich sofort an, dann entstehen wirklich auch schlimme Krankheiten. Das tut einem Organismus eigentlich nie gut. Und die Illusion zu haben, das wäre die Aufgabe für Sicherheit, die fremden Eindringlinge immer fernzuhalten und wegzuhauen, das ist schlimm im Körper. Das ist eine echte, unangenehme Krankheit im Körper.
Du sprichst an verschiedenen Stellen im Buch auch über Emotionen. Emotionen gehört ja auch nicht so zur Stärke von vielen Menschen, wird auch oft in den Hintergrund gerückt. Auch hier möchte ich eine Stelle vorlesen. Du sagst, Emotionen geben unserem gesamten Körper und seinen Zellen eine vereinende Hintergrundmusik. Finde ich sofort, kann ich fühlen, diesen Begriff, und eine gemeinsame Richtung. Warum würdest du sagen, du arbeitest ja viel mit Patienten, die auch unschöne oder eher die unangenehmeren Emotionen aushalten oder erleben müssen? Warum sind wir so schlecht darin, Emotionen zuzulassen, obwohl sie doch so eine entscheidende Rolle für uns spielen?
Emotionen sind uns ja oft gar nicht in ihrer Gänze bewusst. Was wir merken, ist das Gefühl. Das kommt bewusst an. Und das Gefühl ist eigentlich.
Den Unterschied musst du uns erklären, ja, weil wie oft wird das Synonym verwendet?
Das Gefühl, also so wie ich es jetzt wie ich mich jetzt da durchgelesen habe, ist wie so eine kleine bewusste Memo, so ein kleiner Ausschnitt, eine Zusammenfassung von der Emotion. Die Emotion passiert in unbewussten Hirnbereichen, die auf wirklich ein riesiges Netzwerk an Zellen Zugriff haben, alle möglichen Erfahrungen ganz schnell, so blitzschnell auswerten, dass wir das eben gar nicht bewusst mitdenken oder erfassen könnten. Und dann kommt sowas Kleines hoch, so wie ich bin sauer oder sowas, ja. Und das Schöne ist, wir können wieder das ein Stück weit zurückverfolgen und das aufspalten und überlegen, okay, also Wut irgendwie registriert hier oben, wie kann ich das denn jetzt hier noch besser verstehen? Und ich glaube, da gehen schon ganz viele nicht hin. Das ist zum Beispiel auch, was so die Forschung zu emotionaler Intelligenz sagt. Dass erstens schon oft daran scheitert, dass Menschen das Gefühl gar nicht richtig benennen. Es klingt zwar ulkig, wir denken, na, ich weiß doch, wie ich mich fühle. Aber wenn man dann mal nachfragt, ist es jetzt eher, bist du jetzt richtig wütend oder bist du frustriert oder bist du eigentlich ängstlich, dass was scheitern könnte? Dann schaut man schon oft in Gesichter von, ist das nicht alles irgendwie, Und dann, also es war bei mir auch so, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Und ich glaube, dass wir mit unangenehmen Emotionen, wie jetzt zum Beispiel Wut oder Trauer, oft eine schwere Zeit haben, weil wir in diesem bewussten Verstand von unserem nicht so direkt sagen können, ja, was ist jetzt hier der helfende Anteil? Es fühlt sich einfach blöd an. Ich will jemand irgendwie zurückhauen oder will einfach nur heulen. Und was hat mir das dann gebracht? Also ich glaube, dieses nicht genau in die Tiefe gehen können, warum das jetzt ein guter Zustand oder eine gute Hintergrundmusik sein soll. Und oft ist es dann aber ziemlich hilfreich, wenn man ein bisschen anknüpft und neugierig wie die Immunzellen doch mal in die Tiefe geht. Da habe ich zum Beispiel diesen Aspekt auch gelernt, dass Wut eigentlich nicht ist, man soll die blöde E-Mail schreiben oder jemanden anbrüllen. Das ist halt, was der bewusste Verstand dann so als ersten schnellen Vorschlag draus schießt manchmal. Wut ist eigentlich was, was uns körperlich in einen Zustand versetzt, um auch für uns einzustehen. Also um zu sagen, ich habe Energie, ich habe einen schnellen Herzschlag, mein Gehirn und meine Muskeln werden durchblutend. Ich kann jetzt, bin richtig handlungsbereit, weil irgendwas ist so wichtig für mich oder für meine Person, dass ich mir mein Körper Energie bereitstellt, um was zu tun. Also Wut ist eigentlich eine enorme Bereitstellung von Energie, weil dieses große, komplexe Netzwerk sagt, hier, steh für dich ein, das ist wichtig. Und als ich das zum Beispiel begriffen habe, habe ich gemerkt, okay, also wenn ich wütend bin, bin ich manchmal kurz auch dankbar, weil ich merke, mir wird Energie gegeben, um für was einzustehen, was ich wichtig finde. Und das muss ich jetzt gar nicht mehr so bewusst durchdenken, am Anfang schon ein paar Mal, sondern jetzt ist Wut nicht zum Reflex draufzuhauen geworden, sondern okay, wichtige Mission, wichtig für was einzustehen. Und dann die Frage, wie mache ich es am besten? Und ich glaube, so geht es mit vielen Gefühlen, dass wir die klüger zerlegen können, klüger nochmal an die Wurzel gehen, was unser doch sehr komplex und interessant aufgebauter Körper uns damit zur Verfügung stellen will und bei Trauer im Übrigen auch.
Ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass die wichtigste Ressource, um das Auf und Ab des eigenen Lebens gut meistern zu können, ist, voller Energie zu sein. Und obwohl wir heute mehr Informationen dazu haben als jemals zuvor, sind immer mehr Menschen energielos. Und das möchte ich ändern und deshalb habe ich ein Buch geschrieben, das High-Energy-Prinzip. Das High-Energy-Prinzip ist kein weiteres Selbstoptimierungs-, immer höher, schneller, weiter, Biohacking, Trendprogramm, sondern das Gegenteil. Es ist eine Reduktion auf die Essenz, auf das, was unsere uralte, jahrtausendealte Biologie uns als Hausaufgaben mitgegeben hat. Ein paar wenige Verhaltensweisen, die es unseren Mitochondrien ermöglichen, zelluläre Energie ATP zu produzieren. Und das habe ich auf eine sehr kurzweilige, wissenschaftlich fundierte Art und Weise zusammengeschrieben. Es basiert auf einer Vielzahl von Studien, aber auch auf jahrzehntelanger Erfahrung, sowohl von mir als auch in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Und ich habe es so zusammengeschrieben, dass ihr alle es lesen und sehr einfach umsetzen könnt. Es ist ab sofort überall verfügbar. Der Link dazu ist in den Shownotes hinterlegt und ich würde mich sehr freuen, nicht für mich, sondern für deine Mitochondrien, für dein Energielevel, wenn du es liest. Und wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, wo du weißt, diese Person läuft auf Reserve, zieht immer durch, ist einfach nicht voller Energie, dann ist es vielleicht eins der schönsten Geschenke, was du dieser Person machen kannst. Vielen, vielen Dank und jetzt geht's zurück zur Episode. Du schreibst direkt daran anschließend, dass gerade die unangenehmen Gefühle, die angenehmen wollen wir alle haben, also vermeintlich angenehm. Wir haben vorhin schon über kurzfristig Dopamin-Gefühle etc. gesprochen, aber wenn wir jetzt über Schmerz, Wut, wie du gerade sagst, auch Müdigkeit empfinden die meisten Menschen ja eher nicht als ein angenehmes Gefühl. Mhm. Dann haben wir heute sehr praktische Strategien, die direkt wirken, entwickelt. Man kann Tabletten gegen Schmerz nehmen, man kann sich mit Koffein zuschütten, wenn man müde ist. Man kann, wenn man Wut oder Schmerz oder Traurigkeit empfindet, kann man sich durch Netflix oder Instagram klicken oder so. Was sich kurzfristig erstmal als sinnvolle Lösungsstrategie vermuten lässt. Aber Welchen Preis zahlen wir aus deiner Sicht, wenn wir eben diese Gefühle immer nur überdecken, statt sie zu verstehen und auch entsprechend zu handeln nach ihnen?
Ja, wir verzichten auf Intelligenz, weil der Körper hat eine Intelligenz. Und wenn wir ihn nicht richtig verstehen in seinen Hinweisen oder die einfach übergehen, verzichten wir auf die teilweise wirklich sehr wertvollen Hinweise und Intelligenz und die uns manchmal doch ein Stück weiterbringen würden. Und ich bin gar nicht so jemand, der dann so strikt ist und sagt, nein, nie wieder Netflix, wenn man traurig ist und keine Eiscreme dann sowieso und nicht mehr den Kaffee und den Energydrink. Ich wäre der Meinung, wenn man kurz nachgefragt hat, woher das gerade kommt, es versteht und dann sagt, okay, aber in dem Fall finde ich es jetzt in Ordnung, hier noch durchzupowern, dann trink deinen Kaffee. Und wenn man sagt, okay, aber heute bin ich einfach nicht imstande, durch diese Trauer jetzt irgendwie anders noch hervorzuarbeiten und drauf zu regieren, dann guck dein Netflix, weil wir müssen das nicht alles immer, wie gesagt, super aufdruseln. Aber wenn der Hinweis zum Beispiel wieder und wieder kommt oder ich habe gut geschlafen und gut gegessen und eigentlich bin ich imstande, mich damit auch auseinanderzusetzen, dann würde ich sagen, ist es doch hilfreich und ehrlich gesagt einfach lohnenswert, nicht auf diese Intelligenz zu verzichten.
Das finde ich eine ganz schöne Aussage, weil du jetzt nicht sagst, wir müssen stoisch und asketisch leben.
Das kann ich selber auch nicht.
Genau, aber sondern du sagst gerade, nutz die Chance, die Botschaft zu verstehen und dann könnt ihr immer noch überdecken. So, wenn man es denn nicht aushalten
sagen,
möchte.
Danke für die Nachricht, heute nicht, morgen wieder, okay?
Genau. Aber zumindest die Botschaft anzunehmen, weil, wie du gerade sagst, viele Menschen hinterfragen ja den Grund für diese Emotion gar nicht, sondern sind sofort in der Emotionsvermeidungsstrategie. Und damit nutzt man die Körperintelligenz eben nicht aus. Und das wissen wir alle, wenn man Botschaften, die leisen Botschaften überhört, dann werden die Botschaften lauter und dann siehst du in deiner Praxis ja, ich sehe es bei mir teilweise, ob das Burnouts sind, ob es Muskelverspannungen sind, ob es Migräne ist etc. Da wissen wir heutzutage sehr genau, dass die frühen Botschaften, die leisen Botschaften schon da waren, aber Menschen ignorieren sie häufig.
Das ein Teil sein kann davon eben auch.
Genau. So, im Auf- und Ab-Podcast sprechen wir auch darüber, wie Menschen Krisen erleben, aber wie sie auch stärker aus Krisen zurückkommen. Und auch da habe ich eine schöne Analogie in deinem Buch gelesen, wo du über Wundheilung sprichst. So, ich habe früher noch gelernt, eine Wunde muss immer trocken bleiben, damit die Kruste schnell entsteht etc. Und du sagst jetzt, heutzutage geht man da teilweise auch ein bisschen anders vor. Denn wenn man es schafft, die Wunde eher feucht zu halten, damit sie ein bisschen geschmeidig bleibt und eben nicht wieder reißt, dann kann es zu einer narbenfreieren Heilung führen, sage ich jetzt mal untechnisch, du korrigierst mich gleich. Gibt es für diese moderne Perspektive auf Wundheilung aus deiner Sicht auch in der Psychologie, in der Traumaverarbeitung, im Bewältigen von Krisen Analogien oder eine andere Sicht drauf? Weil ich beobachte auch hier, dass viele Menschen sich irgendwie durch eine Krise ablenken, ob das... Ja, auch hier sind wir wieder bei Social Media natürlich, aber bis hin zu Alkohol oder Partnerschaften oder so. Also ohne reflektiert zu haben, ohne die Wundheilung anzunehmen, direkt nach vorne stürzen. Wie guckst du darauf, also auf diese Analogie?
Bei Wunden wäre so die Parallele, wenn ich quasi an der Wunde immer wieder zerre, gleich ganz aktiv Sachen mache in dem verwundeten Gebiet, sei es jetzt an der Hand und dann schraube ich wild rum oder so, dann reißt die Wunde wieder auf. Also wenn ich quasi da wieder Druck und Zug und dem keine Ruhe gebe, dann habe ich oft so hypertrophe Narben, die sich dann bilden. Also ein überschießendes, zu viel Dasein, das Gewebe, was dann so ein bisschen wulstig aussieht. Dann musste ich zum Beispiel dran denken an die Menschen, die, wenn nachdem sie betrogen sind, gleich immer das Handy checken, dem gar nicht mehr vertrauen, hinterherlaufen oder nachdem eingebrochen wurde, 5 Schlösser an die Tür anbringen. Also so ein bisschen das zu viel, was dann eigentlich passiert, wenn wir eine Wunde immer wieder irgendwie aufreißen, angehen. Es gibt auch das Gegenteil, die Hypotrophe. Narbe, dass quasi Gewebe immer wieder sich selber abbaut von Immunzellen, die das immer wieder so angreifen und zerfleischen, dann fällt die Narbe so ein bisschen unters Hautniveau. Das wäre, wenn ich immer wieder denke, oh, was habe ich da bloß nur falsch gemacht, warum habe ich das nicht anders? Also mich immer wieder für das, was passiert ist, was mich verwundet hat, zerfleische und selber angreife. Das wären zum Beispiel so 2 Narben. Was ich dann an dieser feuchten Wundheilung interessant finde, ist, das kann man bei kleinen und sehr sauberen Wunden einfach zu Hause mit einem Duschpflaster machen. Im Krankenhaus wird sowas sonst dann gemacht, wenn die Wunde gut gereinigt ist zum Beispiel, wird das möglichst schön luftdicht oder mit bestimmten feuchten Auflagen eben besser zur Heilung gebracht. Dann sieht eine Wunde auch anders aus. Die hat dann eben keinen so einen braunen Wundschorf, sondern so einen ganz weißen Film. Der ist nicht wie Eiter, nicht so gelblich oder fließt nicht ab. ab, sondern ist wie so ein weißer Film und heilt auch schneller auf die Art. Und ich habe mir das damals, als ich mich quasi so seelisch verwundet und traurig gefühlt habe nach dem Tod meiner Oma, dann wie so ein Vorbild genommen. Ich dachte, okay, was heißt das denn für meine seelische Wunde? Kann ich es mal ausprobieren wie die Haut? Kann ich mal gucken, ob sich da was holen lässt? Und das war für mich dieses, okay, also wasserdicht abschließen, also so wirklich kein Stress dran, nichts von außen soll reinkommen. Ich kriege diese Ruhe erstmal. Und dann Feuchtigkeit ist für mich immer auch so mit Lebendigkeit assoziiert. Dann dachte ich, okay, also das Lebendige, was hält mich da jetzt irgendwie? Also wie schmeckt mir mein Essen? Trinke ich ein Glas Wasser? Höre ich wieder irgendein Lied gerne? Rieche ich etwas gerne? Also so auch wieder an das Lebendige anzuknüpfen, das in so einem geschützten Rahmen zu kultivieren, wo ich weiß, es ist jetzt nicht schlimm, dass ich die Kartoffel genieße oder gerne meine Brezel esse oder sowas. Also dieses im ganz geschützten Raum auf mein Lebendiges zu achten und das zu kultivieren. Das hatte ich mir irgendwie von dieser feuchten Wundheilung so gedacht, das wäre vielleicht im übertragenen Sinne, was sowas sein könnte. Mhm. Es war einfach mein Versuch. Und aber auch zu wissen, was dann unter diesem Wundverband passiert, das hat mir auch geholfen, weil es eben ist, erstmal müssen ja alle möglichen kaputten Zellen abgebaut werden. Also was da gerade fehlt und entrissen wurde, da muss erstmal so ein bisschen drumherum gearbeitet und plötzlich wieder Strukturen verknüpft werden. Dann kommen auch Stammzellen an Ort und Stelle, die sonst wo ganz anders sind, wie so Eltern, die einem auf einmal wieder den Kopf streichen oder eine Suppe machen, wenn es einem ganz furchtbar geht. Kommen die und bilden neue Zellen, um eben auch wieder was zu ersetzen, was fehlt. Und dann auch dieser Aspekt, irgendwann locken die Wundzellen an, was sie brauchen, um zu heilen. Und das war eben dieser Moment, wo ich dachte, okay, was fange ich an, irgendwas auch anzulocken? Also wünsche ich mir wieder irgendwas? Habe ich wieder Lust auf einen Spaziergang? Habe ich Lust auf mein Lieblingsessen? So wie diese anlockende Wunde. Das waren dann so Fragen, die haben mir geholfen.